Deutschlandfunk. Hintergrund.
Den Schrecken zu spüren macht mutig. Der Krieg in Lviv im Westen der Ukraine. Eine Sendung von Björn Blaschke.
Warten. Wegen Verspätungen oder Ausfällen. Der Zugfahrplan in der Ukraine ist momentan oft gestört. Gerade auf den Strecken, die den Osten und den Westen des Landes verbinden. Maria wartet auf einen Zug, der aus der Region Sumy über Kiew nach Lviv kommen soll.
Ich warte auf Julia, die Freundin einer Freundin. Sie kommt mit einem Baby, 4 Monate alt. Ich nehme sie bei mir auf. Erst einmal müssen sie sich erholen und wenn sie mögen, können sie bleiben.
Manchmal sind die Bahnsteige in Lviv voll mit Menschen, jetzt nicht. Maria, eine hochgewachsene Frau, ganz in Schwarz gekleidet, ist fast allein auf dem Bahnsteig.
Vor ein paar Tagen war es schlimm. Ich bin gar nicht erst reingekommen. Ich bin nicht einmal an den Bahnhof herangekommen. Wenn die Russen mal ein paar Städte, die sie belagern, geöffnet haben. Die Leute haben das dann genutzt, um zu fliehen. Aber jetzt gibt es dazu wenig Gelegenheit. Zum Beispiel für Menschen in Mariupol, Kharkiv. Da wird auch bombardiert.
Unlängst haben die Russen auch den Bahnhof in Kramatorsk angegriffen. Mehr als 50 Menschen sollen dabei umgekommen sein. Und dann der Angriff auf einen Reisebus mit Flüchtenden. Für Maria ist der Krieg unfassbar.
Im 21. Jahrhundert, in einer Zeit, in der die Menschheit Internet hat, kämpfen die Russen wie, ich weiß nicht, wie die Menschen vor 1000 Jahren. Sie plündern und brandschatzen. Das, was zum Beispiel in Mariupol geschieht, das Schlimmste ist, dass wir nichts dagegen machen können.
Der Bahnhof von Lviv, ein neoklassizistisches Gebäude mit einigen Jugendstilelementen. Fertiggestellt Anfang des vergangenen Jahrhunderts, ein Wahrzeichen der Stadt. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ist der Bahnhof aber vor allem ein Mahnmal für Vertreibung. Und eine überlastete Drehscheibe. Aus dem Osten kommen stoßweise Züge mit Geflüchteten an. Mehr als 200.000 sollen sich in der Millionenstadt aufhalten. Jeden Tag kommen neue dazu, während andere weiterfliehen. Damit es nicht allzu viel Chaos gibt, müssen die Abreisenden in einem der Gänge unter den Bahngleisen warten. Zu Hunderten, wenn nicht zu Tausenden, eng beieinander stehend. Mit 2-stündiger Verspätung rollt der Zug, auf den Maria wartet, im Bahnhof von Lviv ein. Der Bahnsteig füllt sich mit Reisenden, Flüchtenden. Und irgendwann sieht Maria im Gewühl auch Julia, die ihren 4 Monate alten Sohn auf dem Arm trägt.
Natürlich bin ich sehr glücklich. Ich hatte nicht erwartet, dass wir es schaffen. Diese Ungewissheit. Aber ich hatte auch Angst, dort zu bleiben und es nicht zu versuchen.
28 Stunden lang waren Julia, die Jeans und einen rosafarbenen Mantel trägt, und der kleine Michael in seinem gelben Winterstrampler unterwegs, in Bus und Bahn. Auch Maria ist mehr als froh über die Ankunft von Julia und Michael.
Ich bin glücklich darüber, dass sie in Sicherheit sind. Und den Jungen sehe ich heute zum ersten Mal. Er ist so süß, so schöne blaue Augen.
Luftalarm. Eine Stimme fordert die Passanten in der Innenstadt von Lviv dazu auf, Schutzräume aufzusuchen. Möglicherweise drohen wieder russische Raketenangriffe, wie schon ein paar Mal seit Beginn des Krieges am 24. Februar. Die durchdringende Stimme, untermalt von einer penetranten Sirene, mischt sich in die Außenübertragung eines Trauergottesdienstes. In der Kirche liegen unter einem Marienbild Überreste aus den beiden Weltkriegen, Raketenschrapnells, Helme, eine zerschossene Wasserflasche aus Aluminium. Seit Ende Februar aber prägen neue Erinnerungsstücke die Petrus- und Pauluskirche in Lviv. Fotos gefallener Soldaten, die aus dieser Stadt im Westen der Ukraine stammen. Zeugnisse jüngster Kriegsschrecken. Unweit der Kirche, auf einer belebten Straße, Lubow. Sie trägt Lippenstift, blaue Lidschatten und Uniform in Tarnfarben.
Das ist normal, aber gleichzeitig nimmt man Frauen in der Armee nicht wahr. Obwohl viele Frauen heutzutage Menschen, das Volk, die Ukraine verteidigen. Trotzdem haben sich unsere Männer noch nicht daran gewöhnt. Unsere Gesellschaft schaut mit großen Augen auf uns. Oh, eine Frau kann ein Maschinengewehr tragen. Sie ist so stark und gleichzeitig so niedlich. Das ist unmöglich.
Die 35-Jährige hat eine klare Vorstellung von Krieg. Sie habe ab 2014 in Donetsk und Luhansk Gefechte mitgemacht gegen prorussische Separatisten, die für eine Abspaltung von der Ukraine und eigenständige Volksrepubliken kämpften.
Ich war dort und das ist sehr schrecklich. Ich musste schießen und Defensive halten. Es war mir klar, dass ich einen Menschen töten könnte. Er ist fremd, er greift an, er tötet. Trotz allem ein Mensch. Das war fürchterlich. Ich hatte auch Angst bei Granaten, Bomben. Und du verstehst nicht, was weiter passiert, ob du am Leben bleibst oder etwas Schlimmeres kommt.
Theoretisch, so Lubow weiter, könnte sie als eine von mehreren 10.000 Soldatinnen ihren Dienst beim ukrainischen Militär quittieren. Sie habe kleine Kinder. Aber um die kümmerten sich jetzt die Großeltern, da auch ihr Mann beim Militär ist.
Das sind wir. Das ist mein Mann. Er erzählt, wie sehr er Michael liebt, wie besonders er für ihn ist, was sie machen werden, wenn der Junge groß ist.
Julia hatte bei ihrer Flucht aus Sumy nicht viel Gepäck. Eine Reisetasche und einen Rucksack mit Wäsche für sich und den kleinen Michael, den Kinderwagen und ein Dutzend Fotos, die sie aus den Rahmen geholt hat. Seit 3 Tagen wohnen sie nun schon bei Maria in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Lviv.
Ich fühle mich innerlich besser, soweit es geht.
Kummer bereite ihr, dass sie nur wenig Kontakt zu ihren Liebsten habe in der Region Sumy. Zu Sergej zum Beispiel, ihrem Mann. Auf Julias Fotos blickt er freundlich drein, wirkt etwas älter als die Mitzwanzigerin selbst.
Meinem Mann ist es irgendwie gelungen, die Stadt zu verlassen. Er ist in Vinnytsia. Aber was weiter? Hierher kommen kann er nicht. Das ist finanziell unmöglich. Es ist schwierig für ihn. Und es tut weh, ihn in diesem Zustand zu erleben.
Wehmütig guckt Julia die Fotos an.
Das sind seine Eltern, das ist unsere Wohnung in Sumy. Das sind Sahis Neffen in Kiew. Hier warten wir auf unser Baby. Das sind unsere Freunde.
Zu ihnen hat Julia keinen Kontakt.
Am schwierigsten ist, dass ich meine Freunde nicht anrufen kann, um ihnen zu sagen, dass ich hier bin. Sie sind geblieben. Sie hatten nicht die Möglichkeit zu fliehen. Ich kann auch meine Mutter nicht erreichen, denn die Mobilfunkverbindung funktioniert nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe große Angst davor, dass es da wie in Mariupol wird.
Nur ihre Großmutter hat Julia öfters erreicht. Sie wohnt seit langem in Russland, in St. Petersburg.
Meine Oma ist dahin gezogen, als sie noch jung war. Sie wohnt seit mehr als 50 Jahren in Russland. Ich habe vor dem Krieg und während des Kriegs häufiger mit ihr gesprochen. Sie glaubt, dass hier Nazis herrschen. Sie glaubt wirklich daran. Sie hat uns immer mal wieder besucht, kennt uns. Und trotzdem glaubt sie der Propaganda. Ich verstehe das sogar. So viele Jahre in Russland. Ich habe nach dem Kriegsbeginn nur Ausschnitte russischer Nachrichtensendungen gesehen. Ich würde daran wohl auch glauben, wenn man mir das über so viele Jahre erzählt hätte.
Ein Schießstand am Rande von Lviv. Wer einen Waffenschein von der Polizei haben will, muss einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben, ein Gesundheitszeugnis vorlegen und ein Schießzertifikat. Das möchte Anton erlangen, ein 36-jähriger Programmierer mit Kurzhaarschnitt.
Ich will vorbereitet sein. Sollten die Invasoren bis Lviv kommen, werde ich die Stadt schützen.
Aus demselben Grund ist Antons Kollege Anatol gekommen, ein 31-jähriger Hipster mit entsprechendem Bart. Beide möchten möglichst bald eine Waffe kaufen.
Was immer wir finden können, denn die Lager sind leer.
Und Anton wirft ein,
die Armee gibt uns die Waffen, wenn es nötig wird. Solange aber müssen wir trainieren.
Weil in der Ukraine zwischenzeitlich die Wehrpflicht ausgesetzt war, waren die zwei nicht bei der Armee. Den Umgang mit Waffen wollen sie jetzt lernen und lassen sich das etwas kosten. Umgerechnet 12 Euro zahlen sie für ihr Schießzertifikat. Andrei, der auffällige wasserblaue Augen hat, ist Betreiber des Schießstandes.
Die Besucherzahl hier hat sich seit Beginn des Krieges verzehnfacht. Einige wollen ihre Schießfähigkeiten verbessern, andere möchten den Kurs bestehen und eine Bescheinigung für den Waffenschein erhalten. Also viel Kundschaft, viel Arbeit.
Ein schmuckloses Gebäude in der Innenstadt von Lviv. In Friedenszeiten eine Grundschule. Die Kinder haben Online-Unterricht, zu Hause. Dafür kommen nun täglich 150 Ukrainerinnen und Ukrainer in die Schule. Für einen gratis Kalaschnikow-Crashkurs. Heute ist auch Maria dabei, obwohl sie bereits einen Waffenschein hat.
Ich übe hier nur. Für den Fall, dass etwas passiert, will ich bereit sein. Ich hoffe zwar, dass ich es nicht brauche, aber wenn, dann werde ich mich und andere verteidigen. Ich werde es tun.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky veröffentlichte Ende Februar eine Videobotschaft, einen Appell. Er forderte alle Freunde der Ukraine, die deren Kampf gegen die russischen Angreifer unterstützen wollen, auf, zu kommen. Das Land würde ihnen Waffen geben. Nach groben Schätzungen sollen mittlerweile bis zu 20.000 Ausländer an der Seite der ukrainischen Streitkräfte gegen die Invasoren kämpfen. Überwiegend Europäer und Nordamerikaner. Offizielle Zahlen hat das ukrainische Verteidigungsministerium nicht veröffentlicht. Einige Plätze sind bekannt, an denen sich in Lviv freiwillige Kämpfer treffen. Zum Beispiel nahe einem Steak-Restaurant in der Altstadt. Aber die wenigsten Männer hier wollen Interviews geben. Und auch dieser zögert. Der Amerikaner fragt einen ukrainischen Bekannten, ob der ihm zum Interview rate, ob das gut oder schlecht für die Ukraine sei. Der Bekannte sagt ja zur Aufzeichnung des Gesprächs. Der schwarzhaarige Mann bittet darum, ihn Francis zu nennen. Und er will nicht über seine Familie sprechen. Francis hat dem Anspruch der ukrainischen Armee entsprochen.
Ich bin Ex-Soldat, aber das ist länger her. Darum muss ich mich erst einmal wieder fit machen, bevor ich in den Krieg ziehe, an die Front.
Mit fit meint der muskulöse Mann nicht etwa seine Kraft. Er spricht von seinen Fähigkeiten, im Notfall erste Hilfe leisten zu können.
Je mehr du erste Hilfe für den Kampfeinsatz trainierst, desto besser verstehst du die Realität des Krieges. Was es heißt, einen Arm oder ein Bein zu verlieren. Oder was es heißt, dass du einem Verletzten neben dir die Gedärme in den Bauch zurückschieben musst und du die Wunde richtig verbindest.
In dem Krieg sind auf beiden Seiten tausende Soldaten gefallen. Francis schreckt das nicht. Er sagt von sich, seit 6 Jahren in der Ukraine zu wohnen, als Englischlehrer.
Hunderte meiner Schüler sind in diesem Krieg. Das sind meine Freunde, mit denen ich teilweise Sport getrieben habe. Ich will die nicht alleine lassen.
Ein starkes Motiv, aber eines, das einen die Angst vor Tod oder Verletzung vergessen lässt.
Ich sage, keine Angst zu haben, macht nicht mutig. Es macht dumm. Schrecken zu spüren, macht mutig.
Francis wirkt nicht wie ein verrückter Abenteurer und auch nicht wie ein Rechtsradikaler. Von denen sollen gerade aus Deutschland recht viele für die Ukraine in den Krieg gezogen sein. Unlängst ging die Zahl 1.000 durch die Medien, die ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin seinerzeit allerdings nicht bestätigte. Die Zahl Rechtsradikaler sei gering. Viele der Deutschen, die in die Ukraine gingen, hätten ukrainische Wurzeln, kämpften offenbar für ihre alte Heimat, sollen Verwandte dort haben. Maria und Julia sitzen in einem Kaffeehaus, das ganz in der Tradition der Zeit steht, da Lviv österreichisch war und Lemberg hieß. Sie genießen Kaffee und Strudel. Der kleine Michael schläft in seinem Kinderwagen. Julia will bald weiterreisen.
Warum ich Lviv verlassen will?
Manche hier haben Angst und warten auf den Krieg. Sie fürchten, dass hier das Gleiche passiert wie in Sumy. Wahrscheinlich geht's im Bus weiter, mit Hilfe von Maria. Sie hat versprochen, einen Bus zu finden und einen Platz für mich in einem kostenlosen Bus zu buchen.
Vor ein paar Minuten hat es geklappt. Ich habe einen Transport organisiert, um Julia an die Grenze zu bringen. Und jetzt suche ich nach Möglichkeiten, sie an der Grenze abholen zu lassen, weil ich nicht will, dass sie hinter der Grenze allein ist.
Julia will nach Polen. Dort hat Maria eine Gastfamilie für sie und Michael gefunden. In Zielona Góra, unweit der Grenze zu Deutschland. Die Regale an den Wänden voller Bücher. Ukrainische Werke neben britischen, französischen, amerikanischen, deutschen. Aber zum Lesen kommt niemand hierher. In der Leihbücherei in Lviv wird heute Camouflage hergestellt. In einem Raum knüpfen freiwillige Tarnnetze, in den anderen knoten sie Stoffstreifen in die Maschen. In unterschiedlichen Grüntönen. Auch Galina, eine Mitfünfzigerin, deren schwarze Haare grau durchsträhnt sind.
Am 1. März hatten Panzer unsere Truppen eingekreist, auch die, die in Kiew standen. Und meine Familie hat unseren Hund und mich in den Zug gesetzt und wir sind hierher gekommen.
Sie habe sich einige Tage lang die Sehenswürdigkeiten von Lviv angesehen, aber dann habe sie hier mit den anderen 120 Freiwilligen etwas anderes, etwas Sinnvolles machen müssen.
Vor allem wollte ich der Ukraine helfen, wenigstens mit einer Kleinigkeit, um uns dem Sieg näher zu bringen. Und seither knüpfe ich Tarnnetze und ich bin darin bereits eine Meisterin.
Nur in einem Zimmer der Bücherei ist die Camouflage Nebensache. Hier zeichnen Kinder. Ein Fluss, Häuser, Sonnenuntergang. Das bringt die 12-jährige Valentina mit Farbstiften zu Papier.
Ich zeichne meine Stadt Kharkiv in der Ostukraine. Wir sind von dort nach Lviv gekommen, weil da Krieg herrscht. Ich vermisse mein Zuhause und darum zeichne ich es.
Sie und die anderen Kinder, erzählt Valentina weiter, zeichneten die Bilder für Soldaten an der Front. Die bekämen die kleinen Kunstwerke zusammen mit den neuen Tarnnetzen. Als Dankeschön.
Wir zeichnen die Bilder für Soldaten, weil sie uns Sicherheit bringen.
Bei aller Angst kämpfen die Menschen in der Ukraine mutig für ihr Land. Entweder mit der Waffe oder indem sie die Streitkräfte unterstützen oder Flüchtende. Sie bekochen, beraten, mit Decken versorgen oder aufnehmen. Irgendwie helfen alle einander. So wie Maria. Bei ihr sind mittlerweile neue Flüchtende untergekommen, gleich nachdem sie für Julia und Michael eine Passage nach Polen organisiert hat. Julia hat sich nach ihrer Ankunft in Zielona Góra per WhatsApp gemeldet.
Alles gut hier. 2,5 Stunden Wartezeit an der Grenze. Freiwillige, die aus Griechenland Hilfe in die Ukraine gebracht hatten, haben mich auf ihrem Rückweg nach Polen mitgenommen. Ich bin sehr froh, Ruhe zu haben und einfach mit Michael spazieren gehen zu können. Ich denke, dass die vergangenen Wochen mit dem Stress ihn langfristig nicht sehr beunruhigen werden.
Julia und Michael, nur zwei von mittlerweile vielen Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, in der Ukraine oder im Ausland. Und wie so viele Menschen mehr warten sie auf ein Ende des Krieges.
Das war der Hintergrund. Den Schrecken zu spüren macht mutig. Der Krieg in Lviv im Westen der Ukraine. Eine Sendung von Björn Blaschke. Redaktion Gerwald Herter.